Guten Morgen. Schön, dass doch einige gekommen sind heute. Letzten Sonntag, am Ostersonntag, feierten wir im Gottesdienst das frohe Fest der Auferstehung Jesu. Wir erlitten Freude. Und am Freitag zuvor, am Karfreitag, erlebten wir, wie Jesus für uns am Kreuz gelitten hat und für uns starb. Wir erlebten Leid. Warum musste Jesus für uns leiden? Hätte Gott keine andere Möglichkeit gehabt, ohne dass sein Sohn hätte leiden müssen? Warum leiden wir Menschen? Warum lässt Gott Leid zu? Das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Warum lässt Gott Leid zu? Am 4. Dezember 1982 wurde Nick Vujicic in Melbourne geboren. Heute lebt er in Kalifornien, USA und arbeitet als Evangelist. Nick kam ohne Arme und Beine zur Welt. Nur ein kleiner Fuß mit zwei Zehen ist am Ansatz des linken Oberschenkels vorhanden. Nick sagte: Wenn mein Leben darin besteht, anderen zur Last zu fallen oder gehänselt zu werden, dann hat es keinen Sinn. Diese traurige Bilanz zieht Nick Vujicic über sein Leben. Ohne fremde Hilfe kann er nicht einmal seine Spielzeugkiste öffnen. Nick ist gerade mal 8 Jahre alt, als er zum ersten Mal über Selbstmord nachdenkt. Mit 10 Jahren versucht er, sich das Leben zu nehmen. Seine Eltern lieben ihn, doch hat er das Gefühl, nur eine Last für sie zu sein. In der Schule wird er gehänselt und verspottet. Nick wird die Frage nicht los: Warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott mich so gemacht? Täglich werden wir alle mit Leid konfrontiert. Auch wenn es uns selbst gut geht, so stoßen wir doch in unserer Umgebung immer wieder auf Probleme, Leid und menschliche Katastrophen. Kein Wunder, dass wir Fragen stellen und nach einem Schuldigen suchen. Die Frage danach, wie ein liebender Gott Leid zulassen kann, beschäftigt viele Menschen auf der Welt. Sowohl Christen als auch Nichtchristen. Es ist eine uralte Frage, die sich seit Menschengedenken jede Generation stellt. Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum hilft er denn nicht? Interessiert ihn das Leid nicht? Dann aber wäre er kein liebender Gott. Oder kann er nicht eingreifen? Dann wäre er nicht allmächtig. Wie können wir die Vorstellung eines liebenden und allmächtigen Gottes mit dem Leid und den Grausamkeiten in der Welt in Einklang bringen? Diese Frage stellt uns vor einen Widerspruch. Was machen wir denn nun damit? Als Christ versuche ich, in der Bibel eine Antwort auf diese Frage zu finden. Es ist offensichtlich, rund um den Erdball leiden Menschen, ob Männer oder Frauen, Erwachsene oder Kinder, arm oder reich. In jeder Generation und jeder sozialen Schicht leiden Menschen körperlich oder seelisch. Einer verliert sein Kind, einer muss vor Verfolgung aus seinem Land flüchten, ein anderer wird todkrank, ein weiterer wird ausgebeutet und so weiter. Das Leid trifft Menschen ganz ohne Ansehen der Person. Ein Blick in die Nachrichten genügt, um zu erkennen: Diese Welt hat ein großes Problem, da das Leid aus der Welt nicht mehr wegzudenken ist. Es ist allgegenwärtig. Schon allein deshalb, weil kein Mensch perfekt ist. Ich füge mir beispielsweise Leid zu, wenn ich unachtsam Auto fahre und einen Unfall verursache. Genauso füge ich damit meinem Mitfahrer Leid zu, der ja gar nichts für die Folgen meines Handelns kann. Leid ist häufig selbst oder fremdverschuldet. Doch Leid wird nicht nur, wie in diesem Beispiel genannt, durch unsere Unachtsamkeit verursacht, sondern kann auch aus unserer bewussten eigenen Entscheidung heraus entstehen. Wir sind von Gott so geschaffen, dass wir die Freiheit haben, uns für oder gegen das Böse zu entscheiden. Das beginnt nicht erst bei Mord oder Ehebruch, sondern schon im Kleinen. Wenn ich meine schlechte Laune an meinem Partner auslasse, füge ich ihm schon Leid zu. Oder wie steht es mit den Lebensmitteln, die ich einkaufe? Bei den wenigsten kann ich nachvollziehen, unter welchen Bedingungen sie hergestellt wurden. Vielleicht mussten ja Menschen dafür leiden, weil sie ausgebeutet wurden. Warum bauen Menschen Massenvernichtungswaffen, wo uns doch Gott klar deutlich gesagt hat, dass wir uns seine Schöpfung untertan machen sollen und diese Schöpfung in seinem Sinn erhalten und verwalten sollen? Hier überall könnte man fragen, warum lassen Menschen Leid zu? Leid und Schuld fängt schon im Kleinen an, bei mir ganz persönlich. Die Bibel schildert uns, dass der Zustand der Erde einmal anders war. Wir hörten es in der vorherigen Lesung, 1. Mose 2, 8 bis 25. Gott, Mensch, Natur und Tier lebten in Frieden. Keine Naturkatastrophen, keine Krankheiten, kein Tod, kein Beziehungsstress, nicht einmal schlechte Gedanken. Adam und Eva lebten das perfekte Leben, bis zu dem Tag, an dem sie sich entschieden, Gott den Rücken zu kehren. Durch diesen Vorfall, dem Sündenfall, gaben die Menschen demjenigen Raum und Macht, der vorher keine Macht hatte, dem Widersacher Gottes, dem Teufel. Das hat bis heute schwerwiegende Auswirkungen auf der ganzen Welt, da durch den Sündenfall das Leid in die Welt kam. Das bedeutet für unser Leben: Erstens, die Beziehung zwischen Gott und Mensch wurde zerstört. Gott, der vollkommen, gut und heilig ist, kann mit Menschen, die unrein geworden sind, nicht mehr zusammenleben. So steht in 1. Mose 3, 23. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. Zweitens, durch den Sündenfall krankt die Natur. Der Erdboden ist verflucht, die Natur leidet. 1. Mose 3, 17. Zu dem Mann sagte Gott: Weil du auf deine Frau gehört und mein Gebot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, ein Leben lang. Drittens. Der menschliche Körper krankt. Der Mensch wurde dazu gemacht, ewig zu leben. Doch nun zerfällt sein Körper mit den Jahren. Menschen werden krank und vererben Krankheiten. Aufgrund des Sündenfalls muss jeder irgendwann sterben. 1. Mose 2, 16. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Viertens, das menschliche Herz krankt. Adam und Eva lernten nun den Zustand ihres Herzens kennen, wenn Gott nicht da ist. Das sind Scham, Angst, Unsicherheit, Neid, Unzufriedenheit und schlechte Gedanken. 1. Mose 3, 7. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Fünftens, das tägliche Leben wird zur Last. Die Arbeit ist mühevoll, die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären, der Mann herrscht, zumindest in den meisten Ländern, über die Frau. All das sind Folgen der Sünde. 1. Mose 3, 16 bis 19. Zur Frau aber sagte Gott: Ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger wirst und unter Schmerzen Kinder gebärst. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott: Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Da niemand frei von diesen Dingen ist, wir alle sind davon betroffen, spricht man von Erbsünde. Der Begriff Erbsünde will verdeutlichen, dass der Mensch, alle Menschen, von Geburt an von Gott getrennt und fähig dazu ist, Böses zu tun. Wir können den Begriff Erbsünde heute leichter einordnen, weil wir ja die Erbforschungen haben, die Erbanlagen und die DNAs, und können das leichter verstehen als unsere Mitmenschen zuvor. Der Begriff Erbsünde will verdeutlichen, dass der Mensch, alle Menschen von Geburt an von Gott getrennt und fähig dazu sind, Böses zu tun. Dieses Übel bekommt jeder Mensch sozusagen mit in die Wiege gelegt. Und die Hinweise in der Bibel geben uns eine erste Teilantwort. Das Leid der Menschheit sowie die Ursachen auf unser defektes Weltsystem sind zurückzuführen auf den Menschen, der sich dazu entschieden hat, dem Bösen mehr Raum zu geben als Gott. Zur Erinnerung: Wir wurden von Gott als frei denkende Menschen erschaffen, die einen freien Willen haben und daher über Gut und Böse frei entscheiden können. Entscheiden wir uns in unserem Handeln gegen Gottes Willen, so dürfen wir ihn auch nicht für die negativen Auswirkungen bei ihm beklagen und ihn anklagen mit den Worten: Gott, warum lässt du Leid zu? Ist nun mein persönliches Leid eine Strafe für die eigene Schuld? Nur zum Teil, ja. Ein Stück weit ist dieses Tun- und Ergehen-Prinzip übertragbar. Halte ich mich zum Beispiel an Gottes Gebot, die Ehe nicht zu brechen, nicht zu stehlen oder nicht zu töten, so bleibt mir viel Leid erspart. Dennoch gerät dieses Tun- und der Genprinzip schnell an seine Grenzen. So machten ja gerade die Menschen, die treu nach Gottes Willen lebten, besonders viel Leid durch. Einer von ihnen ist Jeremia. Er setzte sein Leben dafür ein, Gottes Botschaft zu verbreiten und verzweifelte fast daran, dass es ihm dennoch so schlecht ging. Das Buch der Klagelieder handelt von seinem Ringen mit diesem Zwiespalt. Auch der Verfasser des Psalms 73 stellt den Psalm 73, 3 bis 4 fest. Es macht mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Diese Bibelstellen machen uns klar. Oft leidet der Gute und dem Bösen geht es gut. Und noch eins wird deutlich. Die Menschen, die Gott nahe standen, klagen Gott ihr Leid. Sie behalten es nicht für sich oder wenden sich wortlos von Gott ab. Sie suchen vielmehr die Konfrontation mit Gott, ringen mit ihm. Dieses Angebot steht auch für dich und mich. Ich darf Gott mein Leid klagen und ihm meine Gedanken, mein Unverständnis und meinen Ärger bringen. Gott sucht diesen Kontakt zu mir, besonders im Leid. Wie ist es nun bei dir? Wie ist es bei mir? Treibt mich mein Leid in Gottes Arme oder genau in die Richtung, in die andere Richtung von ihm weg? Nehmen wir das Beispiel von Hiob. Die Bibel betont, dass Hiob ein frommer, rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann war. Hiob 1, 1, Vers 8. Kein Wunder, der hat es leicht, könnte man sagen. Er war ja auch überdurchschnittlich reich gesegnet. Er hatte eine Frau, viele Kinder und ein stattliches Vermögen. Aber als ihm das alles genommen wird, er krank wird, seine Kinder sterben und er all seinen Wohlstand verliert, zeigt sich, wie viel Gottvertrauen wirklich in ihm steckt. Lehrt die Not ihn nun beten oder fluchen? Die Bibel berichtet uns in Hiob 1, 22, in diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Hiob blieb trotz seines Leides treu. Seine Frau war da anderer Meinung. Sie wollte plötzlich nichts mehr von Gott wissen, wie wir in Hiob 2, Vers 9 nachlesen können. Am Ende der Geschichte erhält Hiob keine Antwort auf das Warum, aber auf das Wozu. Wozu Leid? Hiob 42, Vers 5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, durch dieses persönliche Leid lernte Hiob Gott kennen und wächst so in seinem Glauben. Gott nutzt hier das Leid, um Hiob auf Herz und Nieren zu prüfen und ihn seinem Vertrauen auf Gott wachsen zu lassen. Und Gott lässt es nicht dabei. Er segnet Hiob später umso mehr. Die Bibel gibt uns viele Teilantworten, wenn es um Leid des Menschen geht. Sie erklärt uns, wodurch das Leid in die Welt kam. Sie macht uns auch klar, dass Gott die Macht hätte, das Leid zu verhindern. Zum anderen zeigt sie uns, wie Gott das Leid des Menschen zum Guten nutzt. Er prüft sie und zieht sich zu sich. Dennoch gibt die Bibel keine endgültige Antwort auf alle Fragen. Wo kommt das Böse ursprünglich überhaupt her? Warum verhindert Gott nicht das Leid grundsätzlich? Warum leiden manche Gerechte und Ungerechte geht es so gut? Um wieder auf Nick Witchett zurückzukommen. Er suchte jahrelang nach einer vernünftigen Erklärung für die Ursache seines Leidens und merkte dabei nicht nur, dass es keine Erklärung gibt, sondern auch, dass ihm eine Erklärung nicht helfen würde. Nick stellte fest, ich brauche Frieden mehr als Arme und Beine. Und dann stößt er auf Johannes Kapitel 9. Dort steht, ein Mann ist von Geburt an blind und damit für immer vom Betteln abhängig. Die Jünger fragen Jesus, ob der Mann selbst oder ob seine Eltern durch ihre Sünden schuld an der Blindheit sind. Die Antwort, die Jesus den Jüngern gibt, wird zu Nicks persönlicher Antwort. Sie lautet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Johannes 3, Vers 9. Dieser Vers macht Nick klar. Es gibt einen höheren Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Gott hat etwas mit mir vor. Der Vers macht ihm Mut und verändert sein ganzes Leben. Heute schreckt er vor nichts mehr zurück. Er geht surfen und tauchen und kann sogar Fußball spielen, nur etwas langsamer. Er reist als Motivationstrainer um die Welt und beweist mit seiner Ausstrahlung und seinem Humor, dass das eigene Leid auch zum Sprungbrett des Lebens werden kann. Nick wuchsen keine Arme und Beine mehr, doch er findet Halt bei Gott und ändert seine Sichtweise über sich und über sein Leben. Er hat sich mit seinem Leid Gott zu und nicht abgewandt. Nicks Lebensgeschichte macht uns deutlich, mein Leben ist lebenswert, auch im Leid, auch wenn ich auf vieles verzichten muss. Verzicht kannte auch der Apostel Paulus. Sein Leben war von Leid durchzogen. Er wurde verfolgt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Er erlitt mehrmals Schiffbruch, erlebte Hunger und Durst. Er hatte mit seinem Leben schon mehrmals abgeschlossen. Und dennoch lobte er Gott und prahlte sogar mit seiner Schwäche. In 2. Korinther 11, 16 bis 30. Wie kam es dazu? Paulus hatte ein persönliches Erlebnis, eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung, die sein komplettes Weltbild veränderte. Er bekam eine konkrete Hoffnung, ein Wissen, das ihm Gott in jeder Lebenslage hilft. Diese Hoffnung blieb auch bestehen, wenn er in Not war und keine direkte Hilfe erfuhr. Selbst da war er sich sicher. Gott ist mir ganz nahe. Sogar da erlebte er Gottes Trost. 2. Korinther 1, 5 bis 7. Ich teile die Leiden Christi in reichem Maß, aber ebenso reich ist die Hilfe, die mir durch ihn geschenkt wird. Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und gerettet werde. Und wenn ich ermutigt werde, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt, die gleichen Leiden geduldig zu ertragen. Ich bin ganz zuversichtlich, wenn ich an euch denke, denn ich weiß, so wie ihr meine Leiden teilt, so habt ihr auch Teil an der Zuversicht, die mir geschenkt wird. Paulus hatte jedoch nicht nur eine Hoffnung für die Zeit auf dieser Erde, die ihm Kraft gab. Er hatte auch die Gewissheit, dass sein Leiden von heute nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu dem, was ihn nach dem Tod erwartet. Römer 8,18. Die künftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Die künftige Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, ist so groß, dass alles, was wir jetzt leiden müssen, in gar keinem Verhältnis dazu steht. Paulus sah über das Leben im Hier und Jetzt hinaus. Das gab ihm den Mut und die Kraft, seinen Auftrag auszuführen, obwohl dieser mit viel Leid verbunden war. Paulus hatte diese neue Perspektive nicht immer. Erst als er Gott persönlich begegnete, merkte er, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Dieses Wissen veränderte, revolutionierte sein Leben. So wurde er vom erbitterten Christenverfolger zum Christusnachfolger. Ihm wurde klar, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann hat er das ganze Leid und das Sterben am Kreuz für mich persönlich durchgemacht. Die Bibel erklärt uns, dass ich schon heute Vergebung und eine Beziehung zu Gott haben kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich kein Leid mehr erleben werde, sobald ich Jesus nachfolge. Paulus macht dies in seinen Briefen immer wieder deutlich. Die völlige Wiederherstellung der Erde und ein Leben ohne Leid werden erst wahr, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Dann wird Gott Gerechtigkeit wiederherstellen. Die Gerechtigkeit, die mir auf der Erde versagt bleibt, wird einmal Realität werden. Das heißt auch, dass derjenige, der mir Leid zugefügt hat, dafür seine gerechte Strafe bekommen wird. Apostelgeschichte 17,31. Dann wird Gott mich trösten. Er wird abwischen all meine Tränen von meinen Augen. Er wird keinen Schmerz mehr geben und keinen Tod. Offenbarung 21, Vers 4. Diese Hoffnung kann jeder Mensch bekommen, egal wie schlimm sein Leiden auf dieser Erde ist. Jeder Mensch, der Hoffnung bei Jesus sucht und sich ihm anvertraut, wird sie finden.